Weißt du, wie viele Panzer die Bundeswehr derzeit hat?
Also gewusst hätte ich es natürlich nicht, aber ich habe mal nachgeschaut.
Du hast geschummelt, wie immer.
Genau. Und die aktuellsten Zahlen, die ich so finden konnte, waren so, einsatzbereit seien etwa 320 Stück. Mhm. Und es sind natürlich ordentlich welche nachbestellt. Also bis zum Ende des Jahrzehnts sollen es ungefähr 500 sein.
Mhm. Es werden auf jeden Fall mehr. Wir müssen uns leider Gottes wieder mit Themen wie Panzern, Kampfflugzeugen, Aufrüsten, Rüstungsindustrie und auch der Wehrpflicht in Deutschland beschäftigen. In einer Zeit, in der wir aber gleichzeitig die deutsche Wirtschaft umbauen, ne, nachhaltig umbauen wollen. So grüne Transformation ist, glaube ich, immer so der Begriff gewesen, der über allem schwebt. Und wir bekommen jetzt Dinge wie Verbrennerverbot, ja oder nein. Wir bekommen Dinge wie das E-Auto. Wir bekommen Dinge wie die Ladesäulen, die zu Hause in der Garage stehen. Wir bekommen Ladesäulen, die am Arbeitsplatz irgendwo hängen. Wir bekommen Ladesäulen, die auch im Zweifelsfall im Supermarktparkplatz zur Normalität werden. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was machen wir denn eigentlich mit den Panzern?
Ja, denn im vergangenen Juli haben wir im Podcast mit Kira Finke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Und sie hat mit Blick auf genau diese Entwicklung eine wichtige Frage aufgeworfen. Kann man Panzer eigentlich noch betanken, wenn es immer weniger Tankstellen gibt?
Und diese Frage möchten wir heute im Klimalabor erneut aufgreifen und auch beantworten. Und zwar mit zwei Menschen, die an der Antwort arbeiten. Sie arbeitet für Europas größten Rüstungskonzern. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Sina Britzen, die Chefin des Wasserstoffprogramms von Rheinmetall.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
Und er stellt Elektrolyseure und damit hoffentlich bald grünen Wasserstoff her, aus dem später synthetischer Treibstoff wird. Hallo und herzlich willkommen, Nils Aldag.
Freue mich, wieder hier zu sein.
Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Startup-Verbands und Chef von Sunfire aus Dresden. Das kann man, glaube ich, noch dazu sagen.
Und sie, haben wir gerade schon ganz kurz erwähnt, ist die stellvertretende Forschungsdirektorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und dort auch Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Klimalabor, Dr. Kira Finke.
Vielen Dank.
Und bevor es dann auch gleich losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten wirklich gerne hören, was ihr denkt. Schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, vielen Dank. Sina Britzen, fangen wir bei Ihnen an. Sie arbeiten schon viele Jahre bei Rheinmetall. Seit wann beschäftigt sich denn ein Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall mit grünen Treibstoffen, mit synthetischen Treibstoffen, mit grünen Panzern im weitesten Sinne?
Na, die Frage zieht sich etwas weiter. Also Rheinmetall ist tatsächlich eine Wasserstoffbrand schon sehr lange.
Okay.
Wir kommen ja aus einer Zeit, wo die Rheinmetall 50% Automobilzulieferer gewesen ist, mhm, und 50% Rüstung. Und in dieser Automobilsparte gab es schon jetzt über 25 Jahre ein Brennstoffzellensystem.
Also Rheinmetall war auch immer bei VW mit drin, oder?
Unter anderen Markennamen ja, aber wenn Sie den Motorhaube aufmachen, dann werden Sie dort Rheinmetall-Komponenten finden.
Okay, in jedem Auto in Deutschland?
Oder? Ja, so ziemlich in jedem Auto. Okay. Kolben, Pumpen, Ventile, das ist alles Rheinmetall. Andere Markennamen, die wir da haben, Pierburg, Kolbenschmidt, aber das sind alles Rheinmetall-Marken tatsächlich.
Und wann kam das Thema Wasserstoff auf?
Und Wasserstoff, seit 20, 25 Jahren machen wir das für Brennstoffzellensysteme. Und dann haben wir mit dem großen Push, den wir gesehen haben in 2020, 2021, eine Vorstandsentscheidung gehabt, das Thema Wasserstoff größer und breiter zu denken, mhm, und haben das aber als Gesamtkonzern betrachtet. Und erst mit einem zivilen Marktfokus, zivile Wasserstoffanwendungen uns angeschaut, Projekte entwickelt und dann den Weg gefunden, weil der logisch und konsequent ist, auch in den Bereich der synthetischen Kraftstoffe für militärische Systeme. Mhm. Also Wasserstoff als Mittel, um diese Kraftstoffe herzustellen. Und ich habe zum ersten Mal über das Thema gesprochen, synthetische Kraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff. Ich glaube, im Oktober 2022 war das tatsächlich. Also okay, wir sprechen schon seit über 3 Jahren über das Thema.
Das ist jetzt gar nicht so lange her, finde ich.
Das ist richtig. Also nicht lange her, weil man letztlich immer sich in diesem Narrativkomplex wiederfindet, den wir natürlich in der Zivilgesellschaft gesehen haben.
Das war noch die grüne Transformation der deutschen,
genau,
Wirtschaft.
Genau, und man hatte dieses fossiler Kraftstoff wird ersetzt durch irgendetwas anderes. Wir haben diesen starken Push in Richtung Elektromobilität gesehen. Wasserstoff spielte da irgendwie auch eine Rolle.
Ja,
und synthetische Kraftstoffe kamen gar nicht so richtig vor oder wurden irgendwie so dargestellt als, das funktioniert nicht, das sollten wir nicht tun, weil die Konvertierungseffizienz von Elektronen in den Kraftstoff, konsequenterweise der Physik folgend, jetzt nicht so effizient ist, als wenn ich die Elektronen sofort nutzen kann.
Und warum sind Sie dann in diesem Rüstungsbereich jetzt auf Wasserstoff gekommen? Also es stimmt ja, die Diskussion für den zivilen Bereich ist relativ klar auf Elektroautos. Das ist die Zukunft. Wir sehen die Entwicklung im chinesischen Markt. Und die Unterhaltung geht eigentlich immer wieder dahin, dass man sagt, okay, in dem Bereich wird Wasserstoff wahrscheinlich eine sehr kleine Rolle spielen oder synthetische Kraftstoffe. Wie sieht das aus, wenn man im Rüstungsbereich oder bei den militärischen Sachen schaut?
Wir kommen da sehr schnell an letztlich die Physik, an die Basis dessen, was wir betrachten. Und Strom lässt sich gut lokal ernten, über Wind und Sonne, das ist sehr einfach. Aber er lässt sich schwer transportieren und schwer speichern. Also diese Speicherdichten sind einfach ein Thema. Wenn Sie sich anschauen, wenn man mal einen Leopard-2-Kampfpanzer durchrechnet, ich meine, das wissen
Sie. Ist vielleicht ein bisschen größer.
Genau. Und so ein Leopard, das wissen vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer, so ein Leopard braucht auf einen Kilometer, nicht auf 100, auf einen Kilometer im Gefecht 7 Liter Diesel.
Okay.
So, und wenn man das sozusagen mit einem Elektrosystem kombinieren würde, dann würden wir die 70 Tonnen, die ein Leopard heute wiegt, auf 105 Tonnen bringen. Also der Leopard wird 35 Tonnen schwerer.
Weil die Batterie so riesig
genau
sein müsste.
Und ich kann ihn immer noch nicht laden. Weil diese gigantischen Energiemengen tatsächlich, um so die Energiedichte von so einem Dieseltank äquivalent hinzubekommen, das ist physikalisch wirklich nicht nur schwierig, sondern de facto unmöglich. Und Streitkräfte funktionieren immer in Logistik. Also es gab da den General Bradley im Zweiten Weltkrieg, der hat gesagt, Strategie ist für Amateure und Profis sprechen über Logistik.
Ist ja gut. Interessant.
Ja, das ist ein Zitat, ist nicht von mir, das hat er wirklich gesagt.
Eine schöne Überschrift.
Ja, und das ist letztlich auch, wenn man sich Konflikte anschaut, die Durchhaltefähigkeit von Streitkräften geht auf ihre Logistikfähigkeit zurück. Und wir müssen Energie mal transportieren. Wir wissen ja nicht, wo das Gefecht stattfindet. So, und wir müssen immer zu den Systemen Energie hinbringen, einfach gesprochen. Und damit ist die kompakteste Form von Energie die ich am einfachsten transportieren kann. Und wenn wir nicht über nukleare Antriebe nachdenken können oder wollen, dann ist es immer der kohlenwasserstoffbasierte Kraftstoff, weil die Natur uns das vormacht, wie sie die meiste Energie auf das kleinste Volumen und die kleinste Masse verdichten kann. Und das sind die kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffe.
An der Stelle muss ich aber einmal aus persönlichem Interesse nachhaken. Es gab aber keine Pläne, mal Atompanzer zu bauen.
Von uns nicht.
Aber es gab mal Pläne.
Nein, also was wir sehen, die Diskussion, um das ernsthaft zu beantworten, sind diese Small Modular Reactors.
Ja.
Also diese kleinen Atomreaktoren mit einigen 100 Megawatt, die diskutiert werden von gewissen Stellen. Also ich persönlich halte ich das für schwierig auf dem Gefechtsfeld, weil wenn dort 4000 Nuklearreaktoren stehen, dann werden die auch vernichtet. Und dann habe ich gleich eine Kontamination. Sodass das eine Fähigkeit ist, die man sicherlich aufbauen kann, technologisch, die aber gesellschaftlich und auch von den Auswirkungen im Kriegsfall problematisch ist.
Die wären dann aber eher für diesen Fall gedacht, den Frau Finke auch bei uns im Podcast angesprochen hatte, dass es ja nicht nur um die Logistik bei Panzern oder anderen militärischen Fahrzeugen geht, sondern auch Militärbasen, dass die sich ja irgendwo auch im Ausland, Afghanistan war, glaube ich, damals das Beispiel, auch so eine Basis muss ja versorgt werden mit Strom, Energie, Wasser.
Darf ich da eben einhaken?
Ja,
genau, danke, ja, also genau, das ist Teil der Frage, also wo können die neuen Technologien, dazu gehören auch die erneuerbaren Technologien, eigentlich ein Vorteil sein im militärischen Sinne? Ja? Wo können sie unsere Fähigkeiten verstärken? Zum Beispiel Abhängigkeiten reduzieren. Das betrifft dann auch die Stromversorgung von Kasernen. Ja? Aber wir müssen natürlich uns auch anschauen, und das war eben der Punkt vom letzten Gespräch, wie entwickelt sich der zivile Bereich? Ja, also in der langfristigen Sicht, in den Dingen, die wir jetzt auf lange Sicht sozusagen beschaffen, und wie entwickelt sich die Kompatibilität zum militärischen Bereich? Ja? Und das sind eben auch Fragen, die da im Raum stehen.
Es war aber historisch gesehen häufig auch so, dass der militärische Bereich also Dinge erfunden hat und die dann in den Zivilen übergegangen sind, oder?
Auf jeden Fall. Also da gibt es verschiedenste Beispiele, wo eben auch militärische Innovationen den zivilen Bereich sehr stark geprägt haben. Gleichzeitig setzen wir natürlich auch politische Rahmenbedingungen, die verschiedenste Interessen ausbalancieren müssen. Wir haben sehr starke und sehr nahe Sicherheitsinteressen, die wir sofort bedienen müssen, ja, und wo eben auch der militärische Bereich vor allem darauf sich konzentrieren muss, wie können wir schnell unsere Kapazitäten aufbauen. Aber gleichzeitig haben wir eben auch andere langfristige Interessen oder mittelfristige Interessen, die eben verschiedenste andere Aspekte mit einbeziehen müssen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wie können wir unser Militär auch noch widerstandsfähiger gegenüber Extremwetterereignissen machen. Das ist ja auch ein Feld, jetzt unabhängig von den Formen der Antrieben und so weiter, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen des Militärs gegenüber extremen Temperaturen, sowohl auf Wasser wie auf Land, auch Extremwetterereignisse wie Stürme, wie Überflutungen. Da sehen wir auch, dass dies sehr stark unsere Widerstandsfähigkeit im militärischen wie im zivilen Bereich austesten kann.
Wenn wir noch mal einmal auf den Punkt schauen, wo sich die Debatte, die öffentliche Debatte im zivilen Bereich hinbewegt und dann eben schauen, was das für Auswirkungen auch auf militärische und verteidigungspolitische Fragen hat. Wir haben jetzt hier gerade schon über Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, wir haben schon so ein bisschen angedeutet und irgendwie festgestellt, okay, E-Mobilität funktioniert für Panzer in der Hinsicht nicht. Das sagen Sie jedenfalls, Frau Britzen. Und dann gibt es natürlich ja auch schon seit langem die Debatte um den Wasserstoffhochlauf in Deutschland, der geplant ist. Es wird auch einem Wasserstoffkernnetz in Deutschland gearbeitet, aber viele Experten sagen uns jedenfalls, so richtig läuft das nicht an. Deshalb würde ich gerne Nils Alltag mit ins Gespräch reinholen. Wie entwickelt sich denn gerade der Wasserstoffmarkt, der ja Ihr Markt ist? Und dann können wir gleich im nächsten Schritt schauen, warum jetzt die Zusammenarbeit so wichtig ist.
Ja, also ich erinnere mich, dass ich vor knapp 2 Jahren hier das letzte Mal gewesen bin, auch im Podcast und habe auf dem Weg hierher ein bisschen darüber nachgedacht, was hat sich eigentlich in den letzten 2 Jahren getan. Und ich denke, dass in der öffentlichen Debatte die Sicht auf das Thema Wasserstoff eher schlechter geworden ist.
Ist ein bisschen Gefühl von, hat nicht geklappt.
Genau.
Findet gar nicht statt, oder?
Ja.
Also das geht mir dann schon deutlich zu weit. denn das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man so ein bisschen unter der Oberfläche schaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass enorm viel passiert ist in diesen 2 Jahren. Also ich komme gerade von einer Konferenz in Madrid. Spanien tut sich gerade hervor als ein Land, das Thema Wasserstoff besonders nach vorne treiben möchte. Die wollen für sich selber Wasserstoff produzieren und in unterschiedlichen Bereichen anwenden. Sie wollen aber auch über Pipelines spanischen grünen Wasserstoff nach Europa transportieren, beispielsweise in Länder wie Deutschland. Wir haben vor 2 Tagen verkündet, dass wir unser Unternehmen Sunfire jetzt für ein großes spanisches Energieunternehmen 200 Megawatt Elektrolyse bauen wird und installieren und in Betrieb nehmen wird. Das entspricht einem Auftragsvolumen von irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen Euro. Und von der Größenordnung her ist das ein sehr, sehr großer Windpark, der da errichtet wird. Und von diesen Geschichten, von diesen Projekten, die tatsächlich zur Investitionsentscheidung kommen, die jetzt realisiert werden, gibt es eine ganze Menge. Wir haben, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, etwa 100 Megawatt an Elektrolyseuren in Betrieb genommen oder sind gerade dabei, die in Betrieb zu nehmen. Dazu kommen eben Projekte wie das in Spanien, das ich gerade erwähnt habe. Wir bauen aktuell nochmal 300 Megawatt und die Pipeline an Projekten, die wir dahinter aufbauen, auch die nimmt deutlich zu. Das heißt, so, ich sag mal, 5 Zentimeter unter der Wasseroberfläche sieht es ganz gut aus. Das Schwierige ist, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, kamen wir gerade aus diesem Schockzustand Europas. Russland greift die Ukraine an und erzeugt eine gigantische Energiekatastrophe, die uns alleine im Jahr 2022 600 Milliarden Euro an Energiekosten bedeutet, oder für uns 600 Milliarden Euro Energiekosten bedeutet hat, gegenüber den üblichen 150 bis 200 Milliarden Euro, die wir ausgegeben haben.
Subventionen, um die Gasrechnungen zu senken.
Und genau. Wir haben Preise bei Erdgas gesehen, die das 20-fache des üblichen hatten. Und da ist auch eine gewisse Euphorie entstanden. Da sind Ziele gesetzt worden, die extrem ambitioniert waren.
Also Euphorie im erneuerbaren Sektor, wenn man dachte,
und auch ganz speziell im Bereich Wasserstoff. Und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass in Konsequenz
ich hab's geschafft.
Dann sehr viel passiert. Genau, wir haben es als Branche, haben wir es jetzt geschafft, dass das verstanden ist, dass das nicht die Lösung ist, aber ein Teil der Lösung. Und müssen auch irgendwie feststellen, dass die letzten 24 Monate wieder so eine gewisse, ich weiß nicht, Behäbigkeit oder Zurückhaltung resultiert ist. Und jetzt, wo wir von der Abhängigkeit russischen Erdgases auf amerikanisches LNG umgeschaltet haben und plötzlich feststellen, auch das ist irgendwie nicht so ganz sicher, kommt jetzt wieder so ein gewisses Erwachen, muss man da nicht vielleicht doch mehr machen? Und deswegen bin ich schon ganz optimistisch, dass wir jetzt verstehen, wir müssen nicht nur, um den Klimawandel zu bekämpfen, sondern auch um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und auch die Erpressbarkeit zu reduzieren, müssen wir uns jetzt ernsthaft mit einem diversen Portfolio an Lösungen beschäftigen und diese auch umsetzen.
Und würden Sie wirklich sagen, das ist Behäbigkeit oder ist es teilweise auch eine strategische Entscheidung, wenn wir uns die aktuellen politischen Entscheidungsträger in Deutschland anschauen und eben gucken, also die Chinesen zum Beispiel haben nach wie vor Elektrolyseure als einen wichtigen Bestandteil ihres 5-Jahres-Plans drinstehen und setzen da drauf. In Deutschland hat das eben im Moment auch einfach nicht die politische Relevanz. Also es ist einfach so eine Behäbigkeit nach dem Motto, na gut, wir haben ja jetzt wieder eine ganz gute Gasversorgung, das können wir jetzt noch mal eine ganze Weile so machen. Oder ist es vielleicht auch eine strategische Entscheidung an vielen Stellen, wenn wir mal in die USA schauen, die ja ganz explizit sagen, wir wollen nicht auf erneuerbare Energien setzen und alles, was damit zusammenhängt, weil wir haben hier die Ressourcen, also Donald Trump macht daraus ja kein Geheimnis.
Ja, also nur weil die Amerikaner gerade ihre Sicht auf das Thema Klimawandel gewechselt haben, ist ja der Klimawandel nicht weg. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass wir weiter auf Themen setzen sollten, die zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Das, was schon ein starker Antrieb ist oder ein starkes Narrativ ist, dass das mittlerweile auch klar geworden ist, ist dieses Thema der Energieunabhängigkeit, die wir brauchen, weil wir ansonsten erpressbar werden und weil die Kosten davon, wenn wir in solche Extremsituationen reinlaufen, wie wir das 2022, 2023 hatten, die Kosten davon sind so exorbitant viel höher und so offensichtlich. Ja, das ist das Problem beim Klimawandel, dass die Kosten des Klimawandels häufig nicht so ganz direkt spürbar sind. Aber in dem Fall war die Rechnung, die man in 12 Monaten bekommen hat, so exorbitant groß, dass meine Hoffnung schon wäre, dass das dazu führt, dass man jetzt die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und insofern würde ich schon sagen, es war eine gewisse politische Behäbigkeit, die da sofort wieder eingesetzt hat. Und ein konkretes Beispiel: Wir hatten damals eigentlich schon eine europäische Direktive, eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten in Europa, mehr grünen Wasserstoff im Transportsektor oder E-Fuels und grünen Wasserstoff im Transportsektor einzusetzen. Diese Direktive hat man dann nicht nur 12 Monate lang sozusagen nicht bearbeitet, sondern man hat sogar die Deadline verstreichen lassen. Und nochmal ein Jahr später ist die Direktive immer noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Also da ist schon, glaube ich, auch ein politisches Thema, das man auch adressieren muss.
Jetzt haben Sie geschickt umgangen, die aktuelle Bundesregierung dafür in die Verantwortung zu ziehen. Würden Sie das aber tun?
Ja, die ist am Ende dafür verantwortlich, europäische Direktiven in deutsches Recht umzusetzen. Insofern ganz klar sollte die Bundesregierung hier zügiger arbeiten. Das, was wir positiv sehen, und dann kann ich vielleicht gleich auch nochmal den Schwenk zurück zu dem Verteidigungsthema machen. Die Bundesregierung hat jetzt einen Entwurf durchgebracht, der ein Gesetzentwurf für die Übersetzung dieser europäischen Direktive in deutsches Recht, der besagt, dass bis 2030 1,2% der Energie, die im Transportsektor eingesetzt wird, aus sogenannten erneuerbaren, strombasierten Kraftstoffen kommen soll, also Wasserstoff oder E-Fuels.
1,2%. Das ist so viel.
Und der Wunsch von uns wäre, denn diese 1,2% sind im Grunde genommen durch die Projekte, die aktuell im Bau sind, schon ganz gut abgedeckt, dass diese verpflichtende Quote nochmal ein Stück nach oben geschraubt wird. 2,5% halten wir als Hersteller für völlig machbar und glauben, dass das so ein richtig schöner Startpunkt im Transportsektor wäre, um mehrere Gigawatt an Elektrolyseuren in Deutschland, aber auch in Europa zu produzieren.
Sena Britzen, hätten Sie Lust auf eine verpflichtende Quote, die deutlich über dem liegt, was gerade auf dem Tisch liegt?
Wir brauchen das gar nicht. Das ist viel, viel naheliegender und viel offensichtlicher, woraus der die Notwendigkeit kommt, zu handeln.
Versorgungssicherheit. Also generell Sicherheit, glaube ich.
Ich skizziere das mal gerade. Was wir in der Ukraine derzeit sehen, also das, was Russland gerade lernt in der Ukraine: Der Endpunkt des Ukraine-Krieges ist der Startpunkt für jegliche weitere Bedrohung danach und für einen Krieg, der danach kommen kann. Wir haben nach der ersten Luftlandeoperation ein eingegrabenes Artilleriegefecht gesehen, wo wir massiv, auch als Rheinmetall, sehr schnell Artilleriemunition liefern mussten, damit die Ukraine überhaupt gegen dieses Trommelfeuer der Russen bestehen konnte. Die Russen hatten immer die Doktrin, schon immer, mit massiver Artillerieüberlegenheit zu arbeiten. Aber 80.000 Schuss im Monat ist viel. Das war die erste Phase. Dann wurde das sozusagen überlagert, indem der Drohnenkrieg begonnen wurde. Ja, auch da gab es Anfänge, aber letztlich haben die Ukraine und Russland in diesem Krieg Einsatzgrundsätze für den Drohnenkrieg erarbeitet und auch die industrielle Massenproduktion von Kampfdrohnen im Prinzip dort etabliert. Russland kann heute 1,5 Millionen Kampfdrohnen pro Jahr produzieren. Das sehen wir jetzt als nächsten Schritt. Das diskutieren wir gerade in der Presse, wie die Bundeswehr jetzt Kampfdrohnen beschafft. Was mittlerweile aber passiert, ist der Angriff auf die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur. Russland hat mittlerweile 15% seiner Raffineriefähigkeit verloren. Und meine These ist es, dass diese
Friedens... Weil die Ukrainer,
weil die so Ukrainer sie angreifen können. Mhm. So, und meine These ist ganz klar, die Friedensverhandlungen schreiten voran, weil Russland merkt, dass sie dagegen sich nicht wappnen können. Russland hat die Erdölvorkommen und es geht nur um Förderinfrastruktur, Raffineriekapazität und Verteilung. Wir haben in Europa diese Ölvorkommen gar nicht. Wir haben ca. 60 Raffinerien. Das ist unser Backbone für die Treibstoffversorgung. Das, was wir an Kerosin in Europa lagern können, reicht für 3 Monate Kriegsführung in Europa in einem großen Maßstab. 3 Monate. Dann ist das leer. Und alles, was wir tun, alles, was wir entwickeln, was wir für Tausende von Milliarden beschaffen in Europa, Kampfflugzeuge, Schiffe, Panzer, LKW, alles, was wir dort tun, braucht Kraftstoff. Das heißt, der Kraftstoff ist der Mittelpunkt einer jeden Verteidigungsbereitschaft. Wenn das nicht da ist, funktioniert nichts davon, unabhängig davon, dass die Zivilgesellschaft zusammenbricht. Weil auch kein Krankenhaus, keine Einsatzkräfte, es hat einfach keinen Kraftstoff mehr. Und sie können das sehr, sehr, sehr leicht beenden. Der einzige Grund, warum Russland das nicht in der Ukraine erreicht, ist, weil die Ukraine ihren Kraftstoff aus dem Westen beziehen kann. Also um die gleiche Wirkung zu erreichen, die die Ukraine gerade in Russland hat, müsste Russland die NATO angreifen. Das tun die nicht. Und diese Deutlichkeit zeigt, wir müssen dieses Kraftstoffthema jetzt angehen, weil es ist die größte Flanke, die wir in der Verteidigungsbereitschaft heute haben. Und dann kann man darüber diskutieren, welche Wege wir verwenden, aber der Weg ist immer über den grünen Wasserstoff. Also wir brauchen, die Quote hilft uns ganz klar in der Zivilgesellschaft, aber der Bedarf ist schlichtweg da, mindestens eine Herstellkapazität von 20 Millionen Tonnen Wasserstoff pro 20 Millionen Tonnen E-Fuels pro Jahr in Europa zu haben, um verteidigungsfähig zu sein. Und das entspricht alleine, wenn man den deutschen Anteil betrachtet, den wir dort mal vorgesehen haben, 7-8 Gigawatt Elektrolysekapazität. Allein das.
Ich wollte nur noch ganz kurz einen Einwand machen, dass die Prinzipien, die in dem Beispiel von Frau Britzen funktionieren, genau die gleichen Prinzipien oder Fragen, die wir auch im kommerziellen Bereich haben, nur mit so einem bisschen anderen, mit so einer bisschen anderen Urgency. Aber am Ende ist die Frage nach einer Subquote im Transportsektor eine Frage nach, bin ich bereit, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um meine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Erdöl und Erdgas zu reduzieren und damit in Zeiten wie 2022 nicht eine Rechnung präsentiert zu bekommen, wie die wir damals präsentiert bekommen haben. Und in dem Verteidigungsfall ist das ist im Grunde genau die gleiche Diskussion. Sind wir bereit, einen kleinen Teil des sehr großen Budgets, das wir zur Verfügung haben, um jetzt dieses Thema sozusagen Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen, sind wir bereit, einen Teil davon auszugeben, um die Kraftstoff- oder die Erdöl- und Erdgasunabhängigkeit zu reduzieren?
Das heißt, es ist klar, es ist jetzt erstmal teurer, aber Sie haben ja gerade sehr eindrücklich beschrieben, warum das ganz wichtig ist, um sich langfristig auf Sicherheit einzustellen. Was heißt denn eigentlich langfristig? Also Sie sagen, seit 2023 ist das so richtig im Gespräch. Was sind so ein bisschen die Zeiträume, in denen man in Deutschland die Verteidigungsfähigkeit oder diese offene Flanke schließen kann oder in Europa?
Kann oder muss?
Also, beides.
Also im besten Fall. Wir hatten schon letztes Jahr die NATO-Studien, die gesagt haben, Russland ist in 5 Jahren angriffsbereit. Großskalig gegen Europa. Also das ist die Uhr, gegen die wir arbeiten. Und gleichzeitig sind wir in Europa in der Greentech-Industrie so leistungsfähig, dass wir diese Fähigkeit auch in 5 Jahren aufbauen können, wenn wir das möchten. Also es geht nicht um Kernfusion, wo wir sagen, mal gucken, ob das so funktioniert. Wir wissen, dass die Technologie heute verfügbar ist.
Korrekt.
Wir können sie heute bauen, wir können sie auch skalieren, wir können sie replizieren. Das heißt, es geht gar nicht darum, noch viel zu entwickeln. Das ist das Schöne. Diese Phase, wo wir als Weltbevölkerung Angst vor der Klimaerwärmung hatten, mehr Angst hatten als vor dem Krieg, hat dazu geführt, dass die Technologien, ne, wie das, wie Sanfa von Herrn Aldag, wir sind bereit dafür, das zu tun. Es fehlt der Entschluss. Und dann ist es eine Frage, wie schnell es ausgerollt werden soll, und so schnell kann es auch ausgerollt werden.
Vielleicht, weil wir das am Anfang gar nicht erwähnt haben, wollen wir einmal den Plan von Rheinmetall vorstellen. Ich hatte mir das notiert. Der Plan ist mehr oder weniger ein europaweites Netzwerk von hunderten modularen Produktionsanlagen zu schaffen für grünen Diesel, Schiffsdiesel, Kerosin, also alles das, was in Streitkräften, vermute ich mal, benötigt wird. Und zwar durch eine Allianz von deutschen Industriegrößen, führenden Cleantech-Unternehmen wie Sunfire, die Elektrolyseure bauen, also damit den grünen Wasserstoff herstellen, der dann in einem weiteren Schritt in eben die grünen Treibstoffe umgewandelt wird. Und das dann halt so als europaweites Netzwerk, sodass jedes Armeeeinheit sich selbst versorgen kann. Das ist der Plan, so grob umschrieben.
Grob umschrieben, korrekt. Mhm. Also vom Grundsatz her sprechen wir von dezentraler Kraftstofferzeugung, von Energieinseln. Also von Kraftstofferzeugungsanlagen, die nach heutigen Maßstäben klein sind. Also wenn wir uns große Projekte anschauen, die 100.000 Tonnen Kraftstoff pro Jahr produzieren sollen, sind unsere Anlagen kleiner, weil die auf eine Ausbringmenge von ca. 5.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt sind. Aber so, dass sie in allen Design- und Betriebsparametern möglichst resilient sind. Mhm. Das heißt, einfach vorgestellt, wir nehmen uns lokal verfügbare regenerative Energie, weil das ist die resilienteste. Wind und Sonne ist es egal, ob Krieg oder Frieden ist. Die ist immer da. Wasserkraft und Geothermie auch. Deswegen grüne Energiequellen, weil es sind die resilientesten. Mhm. Wir nehmen vor Ort verfügbare grüne Energie und machen vor Ort alle Prozessschritte, um den Kraftstoff herzustellen, den ich dann in die Systeme vertanken kann. Und das ist ein Kraftstoff, den Sie auch zivil nutzen können. Das ist ja kein, das Militär hat ja keinerlei Spezialkraftstoffe. So ein Leopard fährt mit Diesel und genauso wie LKWs oder PKWs mit Diesel.
Und das Netzwerk baut man deshalb, damit es eben nicht passieren kann, dass es einen Großangriff gibt und dann auf einmal alles brach liegt, sondern wenn irgendwo was beschädigt oder getroffen wird, können die anderen weiterarbeiten.
Verschiedene Gründe, also es sind, wir nennen es Netzwerk, aber es sind autarke Energieinseln, die für sich operieren können. Sowohl die flächige Verteilung, also im Prinzip so wie Grundwasser. Ich bin nie mehr als 50, 100 Kilometer von einer Kraftstoffquelle entfernt, wenn wir es entsprechend europaweit ausgerollt haben. Und darüber hinaus am Energieinput dimensioniert. Ne, wenn ich jetzt eine Anlage bauen will mit 100.000 Tonnen Ausbringmenge und ich möchte das regenerativ machen, brauche ich 200 Windräder. Die Anlage 5.000 Tonnen sind 10 Windräder. Unsere Bevölkerung ist gewöhnt, diesen Footprint. 10 Windräder mal hier, 50 MW Solar, das ist das, was bei uns gesellschaftlich akzeptiert ist. Und die Footprints dieser Anlagen sind jetzt nicht die chemisch-technischen Anlagenkomplexe. So eine Anlage ist Footprint ohne die Energieerzeugung von 100 mal 150 Metern, ist nicht groß. Sondern der Footprint, was die Menschen sehen, sind die Energieerzeugungsanlagen. So, und dann ist es schwierig, wenn ich mal eben 100 Windräder bauen muss. Aber 10 kennen wir. Wenn man so über Deutschland oder Europa fliegt und aus dem Flugzeug guckt und sieht immer so die 10, 20er Windparks, da können wir überall die Giga-PTX-Anlage dazustellen. Das ist der Gedanke.
Sehr interessant, dass Sie schon über die gesellschaftliche Akzeptanz auch nachdenken. Und ich fand es auch interessant, dass Sie es mal umgedreht haben und gesagt haben, Wind und Sonne, die sind immer da. Also diese Energie ist immer verfügbar, unabhängig davon, ob Krieg oder Frieden herrscht. Die Erzählung, die oft in der Öffentlichkeit vorherrscht, ist, nein, Wind und Sonne sind eben nicht immer da. Da ist immer die Angst vor den Dunkelflauten. Ne? Und wir brauchen eigentlich die anderen fossilen Energieträger, um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Deswegen spannend, dass Sie es jetzt mal genau umgedreht haben. Kira Finke, an der Stelle muss man ja wirklich überlegen, wie kriegt man diese politische Debatte in diese Richtung? Es klingt ja fast so, als wäre Rheinmetall jetzt der wichtigste Lobbyist für eine Energiewende oder der größte. Sehen Sie da, dass auch eine Veränderung stattfindet auf einer politischen Ebene mit diesem Argument?
Also was wir aus den beiden Kommentaren von Ihnen, Herr Aldag und Frau Britzen, schließen müssen, ist, dass die amerikanische Energiedominanzagenda nicht im europäischen Interesse ist. Und dass wir mit einem, ich sag mal, schwankenden Kurs zu unserer Energietransformation, also zu einem keinen harten zu, das dazu gehört natürlich auch zu den Klimazielen zu stehen und diese Transformation einzuleiten, dass wir uns dadurch im Prinzip verwundbarer machen, dass diese Transformation auch in unserem inhärenten sicherheitspolitischen Interesse ist. Denn wir importieren in Europa ungefähr 98% unseres Ölbedarfs. Wir importieren ungefähr 88% unseres Gasbedarfs. Natürlich kann man darüber nachdenken, okay, vielleicht kann man noch etwas mehr heimisch in Europa irgendwie fördern. Aber selbst das würde ja diese Gewichtslagen sozusagen nicht komplett verändern. Ja, es würde es nicht komplett verschieben, sondern vielleicht ein paar Prozentpunkte wettmachen. Das heißt,
Herr Altag hat es schon kurz angerissen. Ich glaube, aus den 60% Erdgas, die wir aus Russland bezogen haben, sind ziemlich genau 60% geworden, die wir jetzt aus den USA beziehen über LNG.
LNG, genau. Und da ist natürlich ist da die Abhängigkeit anders als jetzt bei Pipeline-Gas, aber es gibt natürlich trotzdem Abhängigkeiten, was zum Beispiel Preisvolatilität, was die Handelsbeziehungen zu den USA betreffen. Und da sehen wir ja, wie volatil derzeit die politischen Beziehungen zu den Amerikanern sind. Und man muss dazu auch sagen, diese Energiedominanzagenda in den USA ist eine dezidiert fossile Agenda, die auch nicht nur den Blick darauf lenkt, wie können sich die USA gut wirtschaftlich entwickeln, sondern die den Blick darauf lenkt, wie können die Interessen der Trump-Supporter, also derer Industrien, die den Trump-Wahlkampf mitfinanziert haben, bedient werden. Ja? Das war auch die Intention bei der militärischen Intervention in Venezuela. Darin liegen eben auch jetzt diese fossilen Interessen. Es geht nicht darum, eine Resilienz in den USA zu erzeugen. Natürlich sind die ganz anders aufgestellt, was die fossilen Ressourcen betrifft. Aber diese Energiedominanzagenda ist eine Trump-Agenda, die nicht mal zum Wohle des amerikanischen Volkes dienlich ist.
Und wenn Sie den Plan von Rheinmetall sehen, sind Sie dann happy damit oder denken Sie, nee, da gibt es noch eine Lücke?
Naja, also Lücken gibt es natürlich überall, was natürlich dann auch die Versorgung betrifft letztendlich. Ja, das betrifft nicht nur Rheinmetall, das betrifft unsere gesamte militärische Infrastruktur. Wir haben ja darüber gesprochen, dass eben die Versorgungsketten die vulnerabelsten Ketten auch in Konflikten sein können. Ja, in Afghanistan, Sie haben das vorhin angeteasert, waren 60% der Verwundeten und Gefallenen NATO-Soldaten eben in der Logistik, ja, und insbesondere auch in der Kraftstofflogistik.
Weil Treibstoffmissionen gefährlich sind, habe ich irgendwo gelesen oder gelernt.
Genau, ja, das sind halt verwundbare, die sind halt sehr viel schwieriger, diese Transportwege sind sehr viel schwieriger zu sichern, abzusichern, als jetzt Militärbasen, ja, und da ist eben die Frage, wie kann man zum Beispiel, und vielleicht arbeiten Sie ja auch bereits an diesen Fragen, wie kann man den Kraftstoffverbrauch insgesamt auch senken, ja, also die Effizienz erhöhen, außerhalb jetzt vom Wasserstoff, sondern eben auch
der effiziente Panzer.
Ja, also, weil das ist ja nicht nur eine Frage der Sicherung der Logistikketten, sondern auch eine Kostenfrage, weil zu der militärischen Fähigkeit gehört natürlich auch die Durchhaltefähigkeit, diese Militäreinsätze zu finanzieren. Ja, und Dieselkraftstoff zum Beispiel ist natürlich in einem Konfliktgebiet sehr viel teurer als jetzt im zivilen Bereich.
Und wie erklären Sie sich die politische Behäbigkeit, die Nils Altag eben schon angesprochen hat, dass man eben nach diesem Gaspreisschock, der ja für Europa erstmal zivil ein großes Thema war, weil einfach alle Haushalte betroffen waren, dass man danach jetzt so viel Tempo wieder rausgenommen hat aus dieser Energiewende?
Also für mich ist das ein wirklich offene Frage, warum es nicht schneller vorangeht. Weil wir eben diese Souveränitätsfragen haben. Wir haben die immer schwerer wiegenden Klimafolgen. Wir haben offenkundig auch wirtschaftliche Möglichkeiten durch die Transformation. Aber natürlich sind viele hohe Vorabinvestitionen notwendig. Und daran wird es wahrscheinlich auch mitliegen. Aber wir haben auch große Probleme in unserer Bürokratie, ja, dass bestimmte Lizenzierungen auch für den Aufbau von Anlagen, selbst von kleineren Testanlagen für Elektrolyseure und so weiter, zum Teil einen hohen bürokratischen Aufwand erfordern.
Ich glaube, es sind zwei Dinge, die bei diesem Thema Hochlauf Schwierigkeiten bereiten. Und eine Sache, die es nicht tut, vielleicht fange ich mit der ganz kurz an, das ist die technische Machbarkeit. Sina Britzen hat es gerade erwähnt. Ich war, habe ich auch schon gesagt, gerade in Madrid, in Bilbao, nehmen wir gerade eine sogenannte ESAF-Anlage in Betrieb, also eine Anlage, die in einer Größenordnung, um die es hier auch in diesem Projekt geht, Kerosin für die Luftfahrt produzieren wird. Und
es grünes gibt Kerosin dann.
Grünes Kerosin, genau. In einer Raffinerie in Bilbao von unserem Partner Repsol. Und da stellt sich nicht technisch die Frage, ob das irgendwie geht oder nicht geht. Die Partner, wir geben darauf Garantien ab, dass das funktioniert, und die Partner gehen auch davon aus, dass es funktioniert. Die beiden Herausforderungen, die wir haben, sind, dass diese Technologien zwar sozusagen technisch funktionieren, aber sie stehen noch sehr weit am Anfang, was die Kostenreduktion anbelangt, so wie jede neue Technologie, die noch nicht im großen Maßstab produziert wird, die teilweise noch händisch produziert wird, ist es so, dass die anfänglichen Kosten dieser Maschinen sehr viel höher sind als das, wo sie irgendwann einmal landen werden. Das ist die eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist, dass es extrem schwierig ist, es gibt ja immer diese Aussage, fossile Energie ist so viel günstiger als erneuerbare Energie, und das können wir uns gerade nicht leisten, in erneuerbare Energien zu investieren. Das Problem ist, dass es sehr schwierig ist, ein Preisschild an die Einheit Gas oder Kraftstoff zu hängen für die Kosten der Verschmutzung und für die Kosten der Abhängigkeit von anderen Regionen der Welt. Und ich würde sogar drittens noch hinzufügen, die Kosten der Externalisierung von Arbeitsplätzen in erdölfördernde Länder, die man auch schön bei sich haben könnte. Also für diese drei Faktoren ein Preisschild zu kreieren, dass man auf den Preis der fossilen Energie draufschlägt, das fällt uns schwer. Und ich glaube, diese beiden Gründe, die anfänglich hohen Kosten und dieses Preisschild, das ist das, woran es hapert. Wenn man tiefer reingeht, dann kann man sehr gut darlegen, wie diese anfänglich höheren Kosten bei den Kraftstoffen von 4 bis 5 Euro pro Liter auf irgendwann mal vielleicht 1 bis 2 Euro pro Liter kommen können. Beim Wasserstoff gibt es auch ähnliche Größenordnungen, um die man die Kosten runterbringen kann. Das ist sozusagen dieser Kostenaspekt, den man, glaube ich, einfach im Moment schwer bemessen kann, der diese Diskussion so verkompliziert und damit auch den Hochlauf.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, der von der gegnerischen Seite sozusagen auch immer wieder verwendet wird, und das ist die chinesische Dominanz in all diesen Technologien. Auch die Chinesen bauen ja Elektrolyseure, Sena Britzen schmunzelt schon, aber es ist ja tatsächlich ein Argument, was immer wieder bedient wird, und es gibt auch diejenigen, die sagen, auch wenn Donald Trump nicht im Interesse Europas handelt, ist die Hoffnung da, dass diese transatlantische Beziehung langfristig wieder funktioniert, und wollen wir nicht dann langfristig lieber uns eben dahingehend orientieren und nicht abhängig machen von China, weil sie ja nun mal eine unglaubliche Dominanz haben im erneuerbaren Sektor. Deswegen vielleicht mal auf den Wasserstoffbereich geschaut, beziehungsweise Sie haben direkt was dazu zu sagen.
Also das ist in China ja ein anderes Prinzip dahinter. So, wir machen einen 5-Jahres-Plan und dann stehen die einzelnen Provinzen und Regionen im Wettbewerb und fördern da massiv Geld rein. Das ist ja keine nachhaltige Volkswirtschaft, was wir dort sehen. Das geht ja auf die Substanz zurück. Wir haben diesen riesigen Verfall bei PV gesehen aufgrund gigantischer Überkapazitäten in China. So, also die gehen dann in dieses Technologiefeld rein, bleiben auch von der Leistungsfähigkeit bei weitem hinter dem zurück, was wir in Europa leisten können. Also sie beuten,
was die Qualität angeht,
die beuten
oder?
Den Strom viel schlechter aus. Die machen weniger Wasserstoff pro Kilowattstunde Strom, als wir das in Europa können. Und subventionieren sich im Prinzip dort das eigene Thema kaputt im eigenen Land. Und wir haben was anderes versucht. Wir haben versucht, über Förderung so eine Mischung aus Wirtschaftspolitik, Klimapolitik zu machen, aber die Marktgesetze am Laufen zu halten. Das ist das, was wir versucht haben, um diesen gigantischen Change und diesen Hochlauf zu erreichen. Auf einem Maßstab, wie das noch nie der Fall gewesen ist, muss man sagen. Und das hat nicht funktioniert. Und andersrum betrachtet, auch vielleicht ein bisschen schon länger her das Beispiel, wir haben das Internet, wir haben den integrierten Schaltkreis und wir haben den Computer aufgrund des US-amerikanischen Atomwaffenprogrammes. Die hatten die ersten Supercomputer, weil sie ein Command-and-Control-System gebraucht haben, um die Atomwaffen überhaupt führen zu können. Und dort ist Gigantisches geleistet worden. Die haben diesen Anfang gesetzt. Und dann kam irgendwann der Moment, wo die Technologie so günstig geworden ist, dass sich die kommerziellen Business Cases ergeben haben. Und das haben wir verlernt, weil wir hatten keinen Bedarf dafür. Wir haben mit dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgehört, so bedroht zu sein, dass wir die technologische Innovation in der Rüstung benötigt haben. Ne? On average war okay. Und das hat sich geändert. Also wir rüsten heute wieder gegen einen Gegner, der technologisch auf Augenhöhe sein wird. Das ist neu für uns. Das heißt, es ist jetzt für die Notwendigkeit da, die Grenzen des technologisch Machbaren zu verschieben, nicht weil wir das aus Luxuswunsch brauchen, sondern weil das eine existenzielle Notwendigkeit ist. Und damit kann dieser gleiche Mechanismus wieder greifen. Das heißt, der Grundgedanke ist ganz klar, die Größenordnung, wie wir GigaPTX denken, sind sicherlich an die 400 Milliarden Euro für Europa. Und so ein Push in diese ganze Technologiekette rein, PV, Wind, lokale Netze, dezentrale Energieerzeugung, dezentrales Energiemanagement, Wasserstofferzeugung, CO2-Capturing, E-Fuel-Synthese, das ist genau der Skaleneffekt, den die Wasserstoffförderung versucht hat zu erreichen, aber an ihren eigenen Mechanismen des Marktes gescheitert ist. Jetzt kann man sagen, wir wollen doch nicht in den Sozialismus zurück. Das ist richtig. Aber wir haben tatsächlich keine andere Wahl, um dieser Bedrohung zu begegnen. Und das ist der Grundgedanke. Dieser initiale Push in dieses Thema herein bricht das Ganze los, erzeugt die Skaleneffekte und danach greifen dann die Marktkräfte wieder. Und dann bin ich sicher, werden Technologien wie die von Niels Aldag und von Sunfire und dieser Firmen locker wettbewerbsfähig sein mit dem, was wir in China sehen, weil unsere Rüstungsprodukte sind auch besser als die der Chinesen.
Niels Aldag hatte uns ja vor 2 Jahren gesagt, als er uns besucht hat, bei Wasserstoff können wir China noch schlagen. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also unverändert. Also der erste wichtige Aspekt ist, dass diese Maschinen einen sehr, sehr niedrigen Anteil an seltenen Erden beinhalten und im Wesentlichen auf Dinge zurückgreifen, die in Europa auch verfügbar sind.
Das ist aber auch bei Elektrolyseuren ein Thema, dass man schauen muss, seltene Erden, ja, nein?
Im Prinzip nicht. Also okay. man kann ganz klar sagen, ich kann es jetzt im Prozent nicht genau sagen, aber die Wertschöpfungskette von Sunfire ist heute zu einem überwiegenden Teil europäisch. Und mir wäre nicht bekannt, dass wir irgendwelche Komponenten da drin haben, die ausschließlich irgendwie aus einer Region der Welt kommen. Es gibt andere Elektrolysetypen, da ist das noch ein bisschen anders, aber bei den Elektrolyseuren, die wir bauen, ist das definitiv nicht der Fall. Das heißt, es gibt erstmal aus Sicht der Rohstoffe, der Ressourcen, die da reingehen, keine Abhängigkeiten von China. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Hersteller in beiden Ländern entwickelt haben, dann sieht man, dass es in Europa eine Handvoll guter Hersteller gibt, die versuchen, gegeneinander zu konkurrieren. In China sind es 80 Unternehmen, die aufeinander losgelassen worden sind und einen wirklich aus Kostensicht blutigen Wettbewerb daraus kämpfen, was mittel- bis langfristig häufig zu dem Resultat führt, dass deren Anlagen, wenn sie dann auch funktionieren, was vielleicht heute noch nicht so gut ist, aber dass diese Anlagen irgendwann sehr, sehr günstig werden. Und da würde ich sagen, gibt keine Gründe, warum wir China nicht schlagen können, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, das ist der Wettbewerb, mit dem wir uns beschäftigen müssen, mit dem wir konkurrieren müssen. Und wir müssen auch aus Kostenreduktionsgesichtspunkten so gut sein oder fast so gut sein, wie die Chinesen das sind, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Also da vielleicht von den Chinesen in bestimmten Bereichen auch lernen und sehen, dass man im Wettbewerb standhalten kann. Stand heute kann man aber ganz klipp und klar sagen, in Europa verkaufen europäische Hersteller ihre Anlagen ganz erfolgreich. Und wir sehen bislang keine chinesischen Hersteller. Und ich denke, das kann auch in anderen Regionen der Welt so funktionieren.
Das heißt dann aber auf eine Zeile gebracht, das Rennen ist noch offen.
Das Rennen ist noch offen, genau so ist es.
Und was brauchen Sie auch politisch, um da vielleicht einen Vorsprung zu haben?
Also es ist wirklich ganz einfach, es sind diese Nachfrageanreize. Wir brauchen entweder im Transportsektor oder im militärischen Sektor oder in einem anderen Bereich, der am Anfang vielleicht auch mit der höheren höhere Zahlungsbereitschaft auch leisten kann, die es braucht, um die anfänglich teureren Moleküle zu bezahlen. Wir brauchen diesen ersten Bereich. Der muss irgendwo geschaffen werden. Und nach normalen Marktprinzipien passiert das nicht. Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, billiges Erdgas oder Erdöl zu kaufen oder teurere Moleküle aus erneuerbaren Energien, dann werden die sich immer für die günstigere Variante entscheiden. Das heißt, wir brauchen in dieser Anfangsphase jemanden, brauchen Entscheidungen, die dazu führen, dass eben Dinge wie GigaP2X oder eben auch diese Unterquote, von der ich gerade sprach, für den Transportsektor, dass die umgesetzt werden. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass wir besser darin sein müssen, dieses Preisschild, dieses etwas unsichtbare Preisschild, Versorgungssicherheit, Kampf gegen den Klimawandel, irgendwie mit an das fossile Molekül mit drangehängt wird, damit nicht ständig dieser Eindruck besteht, warum soll ich denn jetzt einen höheren Preis für für eine Unterquote bezahlen, wenn ich es auch günstig haben kann.
Es ist halt die Frage, ob die Erzählung dann besser verfängt, dass das eine Sicherheitsfrage ist. Also Klima ist auch eine Sicherheitsfrage, aber das ist bei den Menschen einfach bis heute nicht angekommen.
Ich würde mir wünschen, dass das anders wäre, aber ich glaube, dass tatsächlich dieses Narrativ, diese Bedrohung deutlich akuter ist und deswegen auch eher zu Resultat, zu Bewegung führt.
Und wenn wir uns dann anschauen, Frau Britzen, ich finde es total spannend, weil Rheinmetall, Sie haben es vorhin auch selber nochmal gesagt, der auch aus dem zivilen Bereich kommt, ein ganz wichtiger Zulieferer für die Automobilindustrie ist. Jetzt gleichzeitig müssten Sie eigentlich dafür lobbyieren, dass diese Energiewende auf allen Ebenen vorankommt, wenn Sie das so skizzieren, wie Sie es eben getan haben. In welchem Spannungsfeld bewegt sich dann so ein Konzern, wenn man einerseits sagt, okay, wir brauchen diese Transformation unbedingt für unsere Verteidigungsfähigkeit, das ist eine offene Flanke, und auf der anderen Seite sind wir auch Zulieferer und sind als Unternehmen wahrscheinlich auch davon abhängig, dass es in diesem zivilen Bereich funktioniert. Also ich weiß nicht, waren Sie für einen Verbrenner aus oder das Aus vom Verbrenner aus?
Das ist eine polarisierende Frage tatsächlich. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
So, gut
erkannt.
Und da könnte ich jetzt als Privatperson Position beziehen, aber ich möchte das mal so beantworten. Wir haben über 150 Jahre eine Ökonomie aufgebaut, die auf kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffen fußt, weil die Natur das halt uns leicht macht. So, und es gibt Anwendungsbereiche, wo die Elektromobilität oder wo Elektrotechnologie Sinn macht. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieurin, also ich darf da meine eigene Zunft auch ein bisschen die Nase rümpfen, wenn ich das abends so möchte. und das ist der Punkt ist, wir sind halt gekommen von großen Kohlekraftwerken mit massiven Energieleitungen. Also wir sind gewöhnt, Energie zentral an Orten zu erzeugen, sie zu transportieren und sie dann zu nutzen. Und die Energiewende war tatsächlich das dezentrale Produzieren von Strom in Wind und Sonne. Aber wir haben das versucht, zentral weiterzudenken. Also nach dem Motto, ersetze ein großes Kohlekraftwerk mit ganz vielen Windrädern, aber mach den Rest unverändert. Mhm. Und dann macht die Physik nicht mit. So, weil ne, wenn Sie sich anschauen.
Das ist das, was sich jetzt widerspiegelt in den hohen Netzentgelten.
Einfach mal Zahlen dazu.
Ja.
Es gibt ein Papier vom Deutschen Wasserstoffrat. Die Investitionskosten, wenn Sie Strom transportieren wollen für eine Leistungseinheit, im Vergleich zu den Investitionskosten, wenn Sie ein Molekül transportieren, sind Faktor 9 bis 12. Das deutsche Erdgasnetz hat einen Wiederbeschaffungswert von 300 Milliarden Euro. Wenn wir das ersetzen wollten, rein von der Kapazität her, mit Stromtransport, kostet uns das 3.000 Milliarden Euro. So, dann haben Sie den Strom noch nicht gespeichert, weil den müssen Sie verbrauchen, wenn Sie ihn erzeugen. Das heißt, die Kosten kommen on top. Das kann man sich volkswirtschaftlich gar nicht leisten, tatsächlich. So, und dort anzusetzen, zu sagen, okay, da, wo das funktioniert und wo das wirtschaftlich Sinn macht, da macht es Sinn, zu elektrifizieren. Aber das macht nicht überall Sinn aus physikalischen Gründen.
Aber das sage ich jetzt, weil ich weiß, dass wir das beide auch gleich sehen. Und ich glaube, man das auch in dieser Diskussion immer betonen muss, weil sie sonst schnell irgendwie so in so eine ideologische Diskussion abrutscht. Und ich bin mir sicher, dass Frau Dr. Finke das auch so sieht. Das Wichtigste ist Effizienzen heben. Das Wichtigste ist, so wenig wie möglich energetische Wandlungsschritte zu vollziehen wie möglich. Wenn man Strom direkt nutzen kann, muss man ihn immer direkt nutzen. Ist völlig außer Frage. Das heißt, dieser Umbau auf ein effizienteres, weniger energiekonsumierendes und in weiten Teilen elektrisches System ist absolut notwendig. Weil wir ansonsten nicht in der Lage sein werden, diese Mengen an erneuerbarem Strom zu produzieren, die man braucht, um 2050 sowohl unabhängig als auch klimaneutral zu sein. Das heißt, das steht dem gar nicht im Weg, sondern es ist ein Teil einer Lösung, die sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge braucht. Und das, was so ein bisschen schade ist, ist, dass wir jetzt wieder 2 Jahre liegen lassen haben, diesen einen Baustein, der eben heute noch etwas teurer ist, aber der dringend gebraucht wird, aus den Gründen, die wir jetzt ja auch schon seit einer Weile diskutieren, dass der noch nicht ausreichend stark angereizt auf den Weg gebracht wird, sodass er dann für solche Anwendungen, aber auch für militärische Anwendungen, aber auch den Transportsektor und hoffentlich dann auch bald für Stahlerzeugung, Erzeugung von Chemieprodukten zur Verfügung gestellt wird.
Nochmal zurück zu Ihrer anderen Frage, wenn ich darf. Ja. Warum machen wir das bei Rheinmetall? Das ist ja so eine Frage. Also wir kommen ja nicht aus dem Sektor wir sind börsennotiert. Das heißt, bei uns ist auch immer der Shareholder, wir haben unsere meisten Aktien im Streubesitz, daran interessiert, was macht ihr eigentlich mit unserem Geld?
Es muss sich auch lohnen.
Dann. Absolut, ja. Genau. So, und der Grundgedanke ist tatsächlich, es gibt Also wir haben Menschen, die verteidigen die Art, wie wir in Europa leben und unsere Werte an einer Grenze. Mhm. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind bereit, Leib und Leben zu riskieren. Die Mission bei Rheinmetall, da ist unser Vorstandsvorsitzender Pappberger auch kristallklar, auch in seine Führungsriege ist, wir tun jeden Tag unser Bestes dafür, dass diese Menschen die Technologie zur Verfügung haben, um diesen Auftrag bestmöglich erfüllen zu können. Das ist in unserer Grund-DNA. Das ist unser Anspruch an die Produkte, die wir liefern. Und jetzt stellen wir fest, das tun wir auch, wir sind da sehr gut drin, aber es gibt keine Energie dafür, weil das Thema resiliente Energieversorgung, dezentrale Kraftstofferzeugung ist zu klein für die großen Energiekonzerne. Wir haben dieses Divest gesehen von der Biofuel-Fabrik von Shell in Rotterdam. Die haben halt eben 780 Millionen Dollar abgeschrieben, weil sie gesagt haben, das ist auch nicht mehr spannend mit dem Biofuel. Wir verkaufen weiterhin fossile Kraftstoffe. Mhm. Also niemand macht das Thema. Niemand geht das Thema an. Das heißt, wir könnten die tollsten Systeme dort bereitstellen. Sie werden keine Energie haben. Und da es keiner macht, und gesagt, okay, dann nehmen wir das jetzt auch noch mit und gehen das Thema an, weil wir das verknüpfen können. Weil wir Energie verstehen, weil wir Wasserstoff verstehen, weil wir dort auch die Partnerschaften über die Jahre gebaut haben, aber ganz klar das mit dem Thema Verteidigung und Resilienz verknüpfen können. Und in Richtung Finanzierbarkeit. Wir haben in Deutschland den Beschluss, in den nächsten 10 Jahren für 30 Milliarden Euro Schutzräume zu bauen, wo Menschen Schutz suchen können. Super, aber die werden halt auch komplett im Dunkeln und im Kalten sitzen. Weil das fällt zuerst aus. Und wenn wir uns Giga-PTX anschauen, wie wir das für Deutschland geschnitten haben, dann sind wir in der gleichen Größenordnung. Also wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens haben, 30 Milliarden Euro für Schutzräume auszugeben, dann, und das schafft kaum Arbeitsplätze, weil wir bauen Schutzräume. Mhm. Also wenn wir diese 30 bis 50 Milliarden für Giga-PTX in Deutschland in die Hand nehmen, erreichen wir damit so viel Gutes und erreichen diesen wichtigen Schritt in Richtung Energieresilienz. Also es ist finanziell machbar, es ist technologisch notwendig und alternativlos, um der Bedrohung gerecht zu werden.
Um im Krisenfall Krankenhäuser, Logistikketten, Transportmittel, die man braucht, dann möglicherweise auch zu versorgen. Richtig. Also man darf auch nicht nur an Kraftstoffversorgung von Panzern denken, sondern diese Anlagen sollen Energie oder sollen autark funktionieren. Und ich finde dieses Beispiel wirklich großartig, wenn wir bereit sind, 30 Milliarden Euro für Schutzräume auszugeben. Wieso finden wir dann nicht auch nochmal diese 30 Milliarden Euro, um dann für eine Kraftstoffversorgung zu sorgen, die nötig sein wird, um eben auch diese kritische Infrastruktur im Land weiter betreiben zu können?
Ihre Argumente erinnern mich gerade ein bisschen daran, an das, was jetzt so im KI-Bereich passiert ist, dass man festgestellt hat, die ganzen Rechenzentren sind schön und gut und die Chips, die wir alle bauen, die super schnell sind. Und das Nadelöhr stellt sich dann auf einmal heraus, ist Energie. Ist das auch im Forschungsbereich das Nadelöhr, das man jetzt identifiziert hat, dass man unbedingt in Deutschland, Europa, NATO-weit beheben muss, Energiesicherheit auf allen Ebenen von Sicherheitspolitik?
Wir brauchen unbedingt eine höhere Energiesicherheit, die sich eben an der Versorgungssicherheit, an der Sicherheit unserer Infrastruktur, das haben wir ja gerade auch hier in Berlin erlebt, was das bedeuten kann, wenn unsere Energieinfrastruktur angegriffen wird. Wir brauchen unbedingt mehr Investitionen auf vielen Ebenen, die Durchtrennung von Stromkabeln in der Ostsee. Das sind alles Angriffspunkte, ja, die möglicherweise in Zukunft noch sehr viel stärker angegriffen werden. Unsere Energieanlagen werden ausgespäht durch die Russen. Und man sieht eben auch an dem Diskussionsverlauf, Deutschland befindet sich in einer Situation, in der wir von drei imperialen Supermächten immer weiter unter Druck gesetzt werden. Das ist Russland. Haben wir jetzt ausführlich besprochen.
Leidvoll erfahren in den letzten Jahren.
China durch die Exportrestriktionen auch von seltenen Erden, ja. Und auch durch extreme Subventionen, durch ein Herausdrängen von unserer Industrie in bestimmten Bereichen, durch die Produktion von Überkapazitäten in verschiedenen Industrien. Und es sind inzwischen auch die USA, die mit militärischen Mitteln versuchen, ihre imperialen Bestrebungen durchzusetzen und uns bedroht haben, uns als EU, als NATO bedroht haben in Bezug auf Grönland. Und das bedeutet eben, wir müssen von allen drei dieser Supermächten stärker unabhängig werden. Ja, militärisch gesehen, auch in unserer Energiesicherheit betrachtet und wirtschaftlich betrachtet. Und dafür brauchen wir eben auch Partner außerhalb dieser drei, also die eben auch außerhalb der Europäischen Union liegen, unter den mittleren Mächten.
Genau, das war der kanadische Premier, der hatte das die Mittelmächte genannt. Weil Sie Berlin angesprochen haben, haben das alle politischen Beteiligten auf dem Schirm? Weil in Berlin hatte man den Eindruck, dass nicht allen Menschen, die in verantwortlicher Position tätig sind, gewusst haben, wie schwerwiegend das ist, was dort passiert ist.
Ich glaube, man hat das in der Situation hier zum Teil noch nicht als wirkliche Krise erfasst, als es schon eine Krise war. Und ich glaube, da müssen wir auch besser werden in unseren Krisenreaktionsmechanismen. Denn wir sehen ja, wie verwundbar wir auch sind. Und das betrifft letztlich dann auch die Frage, wenn es dazu kommt, dass wir in einen Krisenfall eintreten und hier die Logistik in Deutschland für die NATO mit übernehmen müssen, dann werden natürlich diese Strominfrastruktur, diese Energieinfrastruktur auch immer mehr zur Zielscheibe. Und dann stellt sich wiederum auch die Frage, wie ist unsere Energieversorgung zum Beispiel von Kasernen, zum Beispiel von militärischen Anlagen und wie stark ist die gekoppelt mit dem zivilen Bereich, aber auch die Frage, wie sind unsere Krankenhäuser und so weiter abgesichert?
Sind sie denn abgesichert? Also kann man das heute schon einschätzen, wie gut oder schlecht? Also Schutzräume haben wir jetzt schon gehabt, da ist die Stromfrage wahrscheinlich noch offen. Aber
also wir bevorraten in Deutschland tatsächlich Kraftstoff. Es gibt die Erdüberforderungsgesellschaft.
Das waren die 3 Monate, genau, die Sie vorhin mal genau genannt haben.
Ja, das ist 3 Monate sind europaweit verfügbares Kerosin, Lagerkapazität. Mhm. Was die Erdüberforderungsgesellschaft macht, ist der aktuelle Flüssig-Kraftstoffmix, Kohlenwasserstoff basiert. Der wird immer live angeschaut und für 3 Monate vorgehalten. Also wir können 3 Monate in Deutschland ohne diesen Flüssigkraftstoffimport auskommen. Und was die wenigsten wissen, jeder Liter, den wir tanken, davon gehen 6 Cent in diese Bevorratung. Also wir bezahlen dafür heute schon für 3 Monate.
Okay.
Ja. Also wenn man das hochrechnet, wo wir dann rauskommen, dann hat man auch wieder Budget gewonnen sozusagen. So,
und jetzt stellt man sich vor, man investiert in dieses Projekt. Auftraggeber ist die Bundesregierung und schafft eine kritische Infrastruktur, die hoffentlich niemals für den Zweck, für den sie da installiert wird, gebraucht wird, die aber in der Friedenszeit dieses Lager einfach kontinuierlich immer wieder befüllt. Denn so ein Kraftstoff liegt natürlich auch nicht irgendwie 25 Jahre in so einer Lagerstätte, sondern wird natürlich auch immer wieder gedreht. Und diese Kombination aus diesen beiden Einsatzgebieten, dem Staat, der quasi die Rechnung bezahlt für diese zusätzliche Versorgungssicherheit oder diese Unabhängigkeit, die wir in dem Moment haben, aber dann trotzdem die kommerzielle Nutzung, dann in dem Bereich, finde ich, macht das Ganze extrem charmant.
Und noch ergänzend, die Schutzräume, da bezahlen Sie 30 Milliarden und Sie können damit da nichts machen. Sie werden die ja nicht als Hotel vermieten. Die sind ja einfach da.
In anderen Ländern werden die vielleicht teilweise tatsächlich genutzt.
Ja, also es gibt in Berlin Bunkertouren.
Okay.
Das hat eine Zeit lang mal Spaß gemacht, ja. Aktuell ist es ein bisschen makaber. Aber.
Das ist schön gesagt. Bei diesen Giga-PTX-Anlagen ist es ja so, Wind und Sonne sind der Teil der Anlage. Also die Anlagen haben hohen Investitionsbedarf und kaum Betriebskosten. Das ist eine reguläre Wartung, die wir da drin haben. Das heißt, wenn der Bund diese Anlagen besitzt, dann macht es Sinn, sie laufen zu lassen, weil Wind und Sonne sind ja da. Also ich ernte das, was da ist und produziere laufend Kraftstoff. Und diesen Kraftstoff kann ich ja verkaufen. Den kann ich ja meiner Bevölkerung zur Verfügung stellen. Das ist ja synthetischer Diesel, grüner Diesel. So, und ich kann einen Marktpreis aufrufen, ich kann den immer günstiger machen als den fossilen Diesel. Also was ich dort produziere, kann ich meiner Bevölkerung ja auch verkaufen als Bundesregierung.
Und das klingt dann gut für ein börsennotiertes Unternehmen.
Muss es, weil sonst kann ich das ja meinen Shareholder nicht verkaufen. Aber dennoch, ich sage immer gerne, das ist das einzige Rüstungsasset, was sich amortisiert. Wenn Sie eine F-35 kaufen, dann ist die am Tag 1 abgeschrieben. Weil auch damit, Sie können jetzt Touristenflüge anbieten, ja, wenn Sie eine Zweisitzer-Version kaufen, aber ist eher selten. Bei diesen Giga-PTX-Anlagen ist es anders. Es ist ein Rüstungs-, wenn Sie es als Rüstungs- oder Resilienz-Asset beschaffen, können Sie es dennoch über das, was Sie produzieren an Kraftstoff, über die Zeit amortisieren für Ihre Bevölkerung, ohne dass die Bevölkerung daraus einen Nachteil hat. Neben den ganzen anderen positiven Aspekten, die wir eben schon beleuchtet haben.
Jetzt haben wir, genau, ich wollte gerade sagen, ganz viele Aspekte beleuchtet, aber noch nicht ganz gesagt, wie denn dann die Panzer damit fahren. Ich glaube, das interessiert ja schon auch. Das funktioniert genau wie vorher.
Kann man genauso das einfach in diesem Panzer. Also gerade wenn Sie einen privaten LKW oder PKW haben, der.
Ich dachte jetzt schon privaten Panzer, aber.
Gibt's auch, haben wir auch, ja. Und der nicht älter als 10 Jahre ist, dann ist der schon freigegeben für diesen paraffinischen Diesel. So, und wir haben Altsysteme, die brauchen eine gewisse Additivierung noch aufgrund der Dichtungen, die verbaut sind. Aber vom Grundsatz her ist das Kraftstoff, den Sie sofort vertanken können. Das ist eins zu eins, wir können die Logistiksysteme und die Systeme, die eingeführt sind, eins zu eins weiterverwenden. Wir müssen das nicht anpassen.
Das hilft schon mal sehr im Beschaffungswesen der deutschen Bundeswehr, wenn man sich da kurz anschaut. Ein Aspekt, Frau Finke, würde mich noch interessieren. Diese ganze Debatte, die wir gerade führen, die wird ja mit Sicherheit auch im Ausland beobachtet. Wir haben es, glaube ich, ganz zu Beginn mal gesagt, oder Sie hatten es gesagt, dass Russland ja auch schon lernt, was für Sie das große Problem ist, nämlich die Energieinfrastruktur. Ist das etwas, was weltweit gerade diskutiert wird? Sind wir da irgendwie vorne dran, dass man sagt, man muss jetzt auch in der Verteidigung schauen, wie machen wir das? Wie ist die internationale Debatte?
Das wird auf jeden Fall auch international diskutiert, eben aus den Gründen heraus, dass eben es auch Gefechtsvorteile geben kann durch die beschriebenen Effekte. Zum Beispiel im Aufklärungsbereich, da haben die Australier auch ein Fahrzeug gebaut, das tatsächlich meines Wissens elektrisch betrieben wird und dadurch eben auch in der Aufklärung bestimmte Vorteile sichert, weil es eben nicht so schnell erkannt werden kann. Das betrifft zum Beispiel die Hitzeerzeugung in dem Fahrzeug, die natürlich dann so nicht wie bei einem Verbrenner ist. Es betrifft aber auch die Geräuschkulisse. Solche Fahrzeuge sind natürlich deutlich niedriger. Das ist jetzt kein Kampfpanzer, so was Sie beschrieben haben, sondern das ist ein anderes Gerät. Aber in diesen Bereichen forschen und arbeiten eben auch schon verschiedene Militärs und auch verschiedene Innovateure daran, neue Entwicklungen zu schaffen und diesen Pfad zu gehen. Auch die Amerikaner waren da eigentlich sehr, sehr stark. Die hatten ja in allen Bereichen von der Army bis Navy und so weiter auch bestimmte Zielsetzungen, was sowohl ihre eigene Nachhaltigkeit, was auch ihre Innovationen betrifft. Das wurde aber aus meinem Wissen heraus in vielen Teilen auch inzwischen abgedreht.
Ja, vielleicht darf ich da kurz einhaken. Es gibt nämlich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar, einer der ersten Aufträge, die wir bei Sunfire akquiriert haben, war ein Auftrag, der von Boeing kam. Phantom Works war, glaube ich, also die Boeing-Sparte, die sich um militärische Themen kümmert. Und da sollten zwei unterschiedliche Themen bearbeitet werden. Das eine ist, wir haben ein System gebaut, das sollte, glaube ich, am Ende irgendwo in sogar Pearl Harbor eingesetzt werden, ist dann aber nicht über Los Angeles hinausgekommen. Das war ein reversibles System für militärische Camps oder auch Inseln, um erneuerbaren Strom in Wasserstoff zu speisen und dann diesen Wasserstoff durch das gleiche System wieder zurückzufahren, wenn kein Strom verfügbar ist, um eine dauerhafte Stromerzeugung zu gewährleisten. Das zweite Thema, und da sind meine beiden Mitgründer mal von der Bild-Zeitung auf einen Flugzeugträger drauf montiert worden. Das war 2014 nicht was, womit man viel Beliebtheitspunkte gesammelt hat. Mhm. Aber es ging eben auch darum, dann eben auch wirklich großes Gerät, sagen Sie wahrscheinlich, dann eben auch mit synthetischen Kraftstoffen zu versorgen. Das ist aber dann Richtung, glaube ich, First Term of Trump 2016 sind diese Sachen dann auch stark zurückgegangen. Zweite, was mir bekannt ist, ist, dass eben die chinesische Regierung massiv investiert in Stromerzeugungskapazitäten, auch in abgelegenen Regionen, wo es darum geht, Kraftstoffe zu produzieren und oder Gase zu produzieren, um sich autarker zu machen von der Versorgung von außerhalb. Deswegen, ich würde schon sagen, teilweise vielleicht jetzt gerade so ein bisschen pausiert, aber im Prinzip sind diese Gedanken dort auch sehr intensiv verfolgt worden. Teilweise, wie in China, sind solche Themen auch in vollem Gange. Und deswegen, glaube ich, täten wir gut daran, uns eben auch sehr intensiv weiter mit diesen Themen zu beschäftigen.
Sehen auch Sie da wirklich so einen internationalen Wettbewerb? Das ist ja auch eine Industrie, die im Wettbewerb steht. Ich sage das, weil diese Erzählung immer von europäischen oder deutschen Alleingängen bei diesen Themen auch in der Öffentlichkeit dazu führen kann, dass das Ganze eher wieder eingedampft wird. Also würden Sie sagen, es gibt einen globalen Wettbewerb und sehen das auch so, dass es überall in die Richtung geht?
Also ich sehe uns in Europa wirklich dort, das ist eine Chance für uns. Also was dort die Trump-Administration durchführt, ist ja ein Schritt zurück, weil am Ende reduziert er die technologische Energiegewinnung auf die eines dritten Weltlandes. Nimm das, was im Boden ist. Also die könnten diesen Lead ja einnehmen. Und in Teilen sehen wir das, dass wir US-amerikanische Startups haben, die SAF für Europa produzieren. Also die bringen SAF über den Ozean, weil wir den Demand haben und sie haben ihn nicht.
Die synthetischen Flugzeugkraftstoffe.
Genau, richtig. So, und insofern, das ist eine Chance für uns, dass da gerade der Rückschritt erfolgt. Ich habe mal ein Schiff skizziert, was nuklear betrieben aus Seewasser synthetisches Kerosin herstellt. Also das würde das Logistikproblem der US Navy lösen, würde es unter Trump nicht geben, auch wenn es logistisch Sinn machen würde. Und in China, das Thema hatten wir schon, das ist ein Übersubventionieren was sozusagen in sich aus sich heraus kein Hochleistungsprodukt generieren wird. Und das ist jetzt unsere Chance, die wir haben. Also wir haben die Notwendigkeit, als auch wir haben die Chance, weil wir die Basis haben der letzten 15 Jahre, um darauf jetzt aufzusetzen, um das zu einem richtigen europäischen Thema zu machen, wo wir im gesamten Bereich der Cleantech und Greentech dann weltmarktführend sind. Und Japan und Indien sind Regionen, die haben das gleiche Problem. Die haben auch keine Erdölvorkommen, fühlen sich ähnlich bedroht und dort hat man unmittelbare Absatzmärkte für diese Technologie, die aus Europa kommen wird.
Und aus dieser Chance wird im besten Fall dann auch nochmal eine Chance, die Energiewende und damit die globalen Emissionen deutlich zu reduzieren. Vielen Dank. Uns bleibt übrig, uns wirklich für diese spannende Diskussion zu bedanken. Nils Aldag, Sena Britzen, Kira Finke, das war spannend. Dankeschön.
Vielen Dank.
Sehr gerne.